Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Wenn in der Wiesbadener Prachtstraße, der Wilhelmstraße, die roten Fahnen wehen, dann zieht die Betrachterin und der Betrachter auch messerscharf den Schluss, es ist wieder Krimizeit in Wiesbaden. Crime Time sozusagen für zwei wichtige Kulturfestivals im schönen Monat März. Das ist erstens das Deutsche Fernsehkrimi-Festival und zweitens der Literarische Krimi-März, verbunden mit der Etablierung eines Krimi-Stipendiaten, der 4 Wochen in unserer Stadt verweilen darf oder muss und am Ende einen Kurzkrimi schreiben soll. Der Preisträger dieses Jahres ist Max Annas, Träger des Deutschen Krimipreises, Journalist, Autor und Kulturarbeiter, der erst spät zum Krimi gekommen ist, nach seiner Rückkehr aus Südafrika, wo er ein paar Jahre gelebt hat. Mit seinem historischen Roman Morduntersuchungskommission hat er jetzt ein hochspannendes, aufschlussreiches Werk vorgelegt, das viele Fragen aufwirft. Herr Annas, es heißt ja, der Krimi ist der moderne Gesellschaftsroman. Ein sehr gutes Beispiel ist gerade Ihr letzter Roman, denn der behandelt ein im Westen weithin unbekanntes Thema, nämlich Rassismus in der DDR. Es geht um den Fall des Todes eines mosambikanischen Vertragsarbeiters in der DDR, dem weiter keine Beachtung geschenkt wird, aber später stellt sich raus, es ist ein Mord aus rassistischen Gründen. Sie sind 1987 das erste Mal in die DDR gekommen. Da waren Sie 23 Jahre alt. Was haben Sie denn damals gehört schon? Es gab ja einen tatsächlichen Fall 1986. War das im allgemeinen Bewusstsein damals schon, dass es diesen Mord gegeben hat?
Nein, ich habe damals davon nichts gehört. Das kann damit zu tun haben, dass ich meine Neugier nicht auf solche Geschichten gerichtet habe. Ich war ja ohnehin komplett neu in der DDR zum ersten Mal überhaupt am 1. Januar 1987 und habe dann dort Freundschaften geschlossen und bin wieder und wieder hingekommen. Ich habe auch im Jahr 1987 selbst habe ich auch einen mosambikanischen Vertragsarbeiter in Saalfeld getroffen und mit ihm einen Abend lang geredet. Der Abend ist mir nicht besonders stark in Erinnerung geblieben. Wir haben einfach in einer Küche gesessen und über unser Leben ein bisschen erzählt. Und danach habe ich die Geschichte mit den Mosambikanern in der DDR im Grunde genommen irgendwann auch vergessen gehabt. Ich kann überhaupt nicht so genau rekonstruieren, wann ich zum ersten Mal von dem Fall Manuel Diogo gehört habe. Ich habe das eine Weile in mir getragen als eine Geschichte, mit der ich nicht notwendigerweise arbeiten wollte. Als ich dann nach Berlin gekommen bin, aus Südafrika 2015, habe ich durch Zufall den Freund von Manuel Diogo, der ihn an dem Tag, an dem er ermordet werden sollte, in Ost-Berlin zum Bahnhof gebracht hat, getroffen. Und dadurch ist diese Geschichte, dadurch ist aber auch die ganze Präsenz der mosambikanischen Leute in der DDR und bis heute in Berlin mir nochmal deutlicher und klarer geworden. Und irgendwann habe ich beschlossen, dass ich mich damit mal beschäftige. Die Geschichten, die lagen dann auf einmal so nah.
Rassismus hat es ja offiziell nicht geben dürfen in der DDR.
Rassismus gibt es ja offiziell nirgendwo. Also Rassismus hat es ja auch in der BRD nicht gegeben. Wenn Sie sich die Geschichte der Übergriffe in den 90ern in Ost und West anschauen, dann waren das alles nur Einzelfälle. Bis heute, wir reden bei jedem Mord und bei jeder Mordserie stets nur über Einzelfälle. Und in der DDR war es natürlich ideologisch nicht begründbar, dass so etwas stattfindet. Also vieles war nicht politisch nicht begründbar, aber schon gar nicht, dass der Angehörige eines Brudervolks in der DDR umgebracht wird. Allerdings, was ich versuche in Morduntersuchungskommissionen herauszuarbeiten, ist ja, dass es nicht nur Rassismus natürlich als Teil der deutschen Gesellschaft Ost gegeben hat, sondern dass es, was bislang auch ein Thema ist, das nicht zu tief bearbeitet erscheint, dass es Kontakte gegeben hat zwischen Nazis in Ost und West. Das ist ja mittlerweile bekannt. Im Grunde genommen stecken in dem Buch viele Geschichten neben und übereinander. Und ich nutze die Geschichte um den Tod von Manuel Diogo, der als Person, als Figur keine so überragend große Rolle spielt in dem Buch, um einmal mein Bild von der DDR, aber auch ein Teil deutscher Geschichte offen zu legen.
Was interessant ist, ist ja, dass der Rassismus der DDR verschwiegen wurde, aber dass es auch kein Bewusstsein offenbar gab bei der Bevölkerung. Denn die Polizisten der Morduntersuchungskommission, die ermitteln, die haben ja zunächst keine Idee davon. Und der eine, ihr Protagonist, der bekommt dann durch seine Recherchen eine Ahnung davon und ermittelt weiter, was im Übrigen nicht erwünscht wird. Aber ich hatte doch den Eindruck, die wissen das alle nicht.
Im Grunde genommen reden wir über den Zustand der Ignoranz. Also wer was weiß oder wissen will, da müssen wir genau unterscheiden. Ich belasse die Polizisten der Morduntersuchungskommission zunächst einmal im Zustand der Ignoranz und gewähre einer Figur die Gnade, aus diesem Gefängnis auszubrechen, sagen wir so. Das ist ja, sagen wir mal, das ist ein bewährtes Erzählprinzip, dass jemand durch, in dem Fall ein Polizist, das ist auch bewährt und sehr, sehr klassisch, durch Nachforschungen darauf kommt, ich muss jetzt noch einen Schritt weitergehen und ich muss noch einen Schritt weitergehen, und dass er sich und sein Denken graduell verändert in diesem Prozess.
Schweigen ist aber das probate Mittel gewesen, dass man darüber nicht spricht, auch von denen, die ignorant waren oder eine Ahnung hatten, denn das hätte Nachteile mit sich führen können. Also wie hat das Schweigen denn ausgesehen in der DDR damals?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich diese Frage so beantworten kann, wie das Schweigen selbst ausgesehen hat. Ich habe mir ja für diese Geschichte zum ersten Mal einen Polizisten als Protagonisten ausgesucht, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich diese Geschichte von unten erzähle, wie ich andere Geschichten von unten und nicht von oben erzähle, dann fehlt mir der Zugriff. Ich brauchte, um die Geschichte von Morduntersuchungskommission zu erzählen, eine andere Figur, eine Figur, die sich in dem Land anders bewegen kann, selbstverständlicher, die Türen öffnen kann, ohne sich gleich dahinter zu verstecken. Und deswegen habe ich einen Polizisten gewählt. Der Polizist wiederum ist eine Ausnahmegestalt. Wir haben uns natürlich sehr daran gewöhnt, in der populären Kultur über die Schulter von Polizei zu schauen. Aber für mich war das nichts so Selbstverständliches, weil ich über meinen eigenen Schatten springen musste. Bei mir kommt Polizei normalerweise nicht so gut weg in den Büchern. Und ich musste mich auf diese Figur einlassen, die mir versprach, ihrerseits auch von außen auf die Gesellschaft zu gucken, in deren Mitte sie ja selbst eigentlich steht.
Als Leser kann man dieser Figur sehr gut folgen, dass man so langsam in die Geschichte reingeführt wird. Man ist Teil der Ermittlungen, wenn man so will, wenn man ihre Hauptfigur begleitet. Und das ist eine sehr schöne Art zu erzählen, ebenso wie das Unaufgeregte. Das hat mir besonders gut gefallen und das hebt sich ja wohltuend ab von dem, was wir so im Allgemeinen zu lesen bekommen, sei es mal Mord, Totschlag, Abgründe, Verbrechen und das alles sehr knallig und sehr dick. Ist das die Form gewesen, die Sie für angemessen gehalten haben? Ich habe mal gelesen, dass Sie nicht immer so einen Stil hatten, also diesen reduzierten.
Ich denke, die Sprache der Bücher, die ich vor Morduntersuchungskommission geschrieben habe, die war auf eine andere Art reduziert. Und hier musste ich jetzt auch wieder aus meinem gewohnten Rahmen ausbrechen und ich musste eine Sprache des langsamen Tastens finden. Ich hatte das Gefühl, dass ich da mit meinen gewohnten Riemen nicht sehr viel weiterkomme, denn die DDR ist kein Grund gewesen für Aktion. Diese Sprache der Stasis, die ich versucht habe zu entwickeln für dieses Buch, die erschien mir das Richtige für die Figur und ihr Umfeld, aber auch für die Art der Bewegung, die die Figur vornimmt. Denn Otto Castorp, der Polizist, der Protagonist, bewegt sich in sich selbst und in seinem Umfeld nur sehr langsam.
Und das erzeugt eine ungeheure Spannung. Ich war mehr und mehr gespannt, wohin geht die Geschichte, wohin gehen die Ermittlungen. Das hat wirklich geklappt.
Dankeschön.
Sie haben Ihren Plot in Thüringen angesiedelt. Da kennen Sie sich besonders gut aus.
Ich hatte das Gefühl, dass ich einen Ort haben muss, an dem ich mich schon mal bewegt habe, in den ich meine Figur hineinschicke. Das war Thüringen, deshalb habe ich diesen Raum gewählt. Morduntersuchungskommission ist ein historischer Roman und steht natürlich vor einigen Schwierigkeiten, die ein historischer Roman hat. Wie vermeidet man größeren Unsinn? Wenn ich über das Mittelalter schreibe, dann mag es Leuten egal sein oder nicht auffallen, ob jemand mit einem Säbel oder einem Schwert enthauptet wird. Aber die DDR ist noch nicht so lange vergangen. Es gibt A, noch viele Leute, die sich daran erinnern, und B, weil ich jemand aus dem Westen bin, die gucken Leute sehr genau hin und fragen sich, was hat der Typ jetzt da wieder für Fehler eingebaut? So, das heißt, je sicherer ich mich in dem Umfeld fühle, desto besser kann ich dieses Projekt schreiben. Deshalb Thüringen. Und dann hatte ich das Gefühl, dass es dem Fall gut tut, wenn ich ihn nicht zu deutlich benenne. Das Buch ist dem Manuel Diogo gewidmet und ansonsten ist es eine freie Arbeit. Wenn ich also Datum und Ort verändere, das habe ich ja getan, dann kommt das der Ernsthaftigkeit der Darstellung entgegen. Ich muss dafür nicht den Fall 1:1 rekonstruieren.
Sie hatten ja auch mal eine Lesung in Erfurt. Wie hat das Publikum reagiert?
Das war ein zivilisiertes, literaturinteressiertes Publikum. Die haben sehr positiv reagiert. Ein Gast ist nach der Fragestunde aufgestanden und hat sich identifiziert als Leiter der Morduntersuchungskommission Gera, genau zu jener Zeit, und hat mir vorgeworfen, dass ich vor allem zwei Dinge falsch darstelle. Zum einen hat er gesagt, wir haben noch jeden Mord verfolgt. Da kann sich jede Person ein Bild zu machen. Und zum Zweiten hat er gesagt, die Art und Weise, wie ihre Figuren mit Alkohol umgehen, das geht doch gar nicht, so kann man nicht arbeiten. Und wir kennen alle diverse Arbeitsbereiche und Umfelde, in denen gearbeitet wird. Und dazu kann man sich ja auch eine Meinung bilden.
Ja, sagen wir es mal im Klartext, in diesem Kommissariat wird ganz schön gesoffen.
Da wird ganz schön gesoffen. Ich habe mich informiert, ich habe eine sehr seriöse Recherche betrieben und ich bin darauf gestoßen, dass dies eine Möglichkeit ist, die Verzweiflung der Polizisten an ihrem Leben, an ihrer Arbeit, meinethalb auch an sich selbst zu formulieren.
Der Roman spielt im Jahr 1983. Der Protagonist Otto pflegt sonntags mit Frau, Kindern und Bruder seine Eltern zu besuchen und über alles zu reden. Einmal nach Kaffee und Pflaumenkuchen erinnert sich Otto: Vater hatte von diesem Sänger aus dem Westen geredet, Lindenberg, und von dessen Sprache, die er nicht verstand. Mutter hatte von den jungen Leuten gesprochen, die eben anders seien. Und man solle doch froh sein, dass sich die aus dem Westen mal mit der DDR beschäftigten, auch wenn es nur für einen Tag sei, wenn dieser Sänger im Palast der Republik auftrete. Und wir hören hier und heute in der Blauen Stunde Udo Lindenberg und Odyssee. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Krimi-Autor Max Anners, der seine Geschichte 1986 spielen lässt. Geschrieben hat er sie mehr als 30 Jahre später. Warum jetzt dieses Thema?
Einerseits. Ist das Thema entstanden aus der Diskussion zwischen dem Verlag und mir. Ich hatte DDR angeboten, weil ich das Gefühl hatte, ich muss meine eigene Geschichte, nicht als meine Geschichte, nicht in Form meiner Geschichte, aber ich muss meine eigene Geschichte mit der DDR nochmal angreifen. Und andererseits, das ist viel komplizierter, andererseits sind wir jetzt, wie weit, über 30 Jahre hinter dem, was wir Wiedervereinigung nennen. Und ich kriege mehr und mehr das Gefühl, dass die Art und Weise, wie wir begonnen haben, Geschichte zu schreiben, angegriffen gehört. Also die Geschichte und die Geschichten, die wir akzeptiert haben als Bausteine unseres Verstehens, die vertragen, nein, sie brauchen dringend Justierung oder Korrektur. Ich glaube, dass diese Reihe insgesamt, ich habe im Moment vor, oder wir, der Verlag und ich, wir haben im Moment vor, dass das 5 Bücher werden, erlaubt einen ganz schönen Zugriff auf die Geschichte, auf die nicht nur DDR-Geschichte, sondern auf die deutsch-deutsche Geschichte. Das ist mir ganz wichtig, also für das erste Buch ja ganz offensichtlich. Und je länger ich mich damit befasse, desto mehr Geschichten fallen mir ein, die tatsächlich, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen Nazis aus beiden deutschen Staaten oder wie die Hinweise darauf, dass das Verschweigen, nicht ermitteln oder in die falsche Richtung ermitteln keine Spezialität oder das unter den Teppich kehren keine Spezialität der DDR gewesen ist, sondern der NSU auch nur hat existieren können, weil wir unter den Teppich gekehrt haben und weil Polizei falsch oder gar nicht ermittelt hat. Also darüber lassen sich neue Bilder entwickeln, die uns helfen, die Zeit vor 1989 und die Zeit nach 1989 hoffentlich besser zu verstehen, als wir es jetzt tun.
Ist das die Korrekturmöglichkeit, von der Sie gesprochen haben, oder der Korrekturbedarf, von dem Sie gesprochen haben?
Im Grunde genommen ja. Also wenn wir uns die platteste aller Geschichten anschauen, die lautet ungefähr so. Nach der Wiedervereinigung ging es den Leuten im Osten so schlecht, dass sie Nazis geworden sind. Ja? Also das ist ja, um diese Plattheit kommen wir ja gar nicht rum. Damit sind wir ja von der Politik, aber auch von anderen Interpretationsorganen gefüttert worden, bis es uns zu den Ohren herausgekommen ist. Und die Frage zu stellen und erste Schritte zu gehen, diese Frage auch zu beantworten, das kann so ein Buch leisten zum Beispiel. Das Buch beantwortet die Frage nicht komplett neu, aber es bietet einige Hinweise oder hilft Leuten vielleicht, das Bild schräg zu stellen.
Sind wir im Westen sehr schlecht informiert über den Osten, immer noch?
Sowieso. Was ich immer wieder mitkriege, ist, dass Leute aus dem Osten sagen, ihr interessiert euch ja gar nicht für uns. Das trifft auf mich jetzt nicht genau zu, aber ich denke schon, dass die Geschichte der DDR, ihre Kultur, das Widerständische, dass das im Westen doch sehr wenig belichtet ist. Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die schreiben Bücher, manche von denen werden auch gut verkauft. Ich denke, dass das eingeschränktes Interesse daran gibt, das darzustellen und das auch zu lesen, aber weitgehend. Es sind intimere Kenntnisse dessen, was im Osten vorgegangen ist, eigentlich nicht so verbreitet.
Was wir uns natürlich hier und aktuell auch ganz besonders fragen, dieser Rechtsradikalismus im Osten, sind das die Spätfolgen dieses unterdrückten Radikalismus oder Hinwendung zu den Nazis, wie Sie es auch beschrieben haben von früher, was eben nie thematisiert wurde?
Ich denke, nein. Ich denke, dass es in beiden deutschen Staaten unterschiedliche Wege gegeben hat für die Leute von der radikaleren Rechten, also jene Leute, die Ausgrenzung und Auslöschung für probate politische Strategien halten, sich zu äußern. Die DDR war ein anderes politisches System und sie haben in der DDR ihre Möglichkeiten gehabt. A, weil es ja nicht geben konnte, was es nicht geben durfte. B, auch weil im privaten oder kleineren Rahmen auch jede Menge Übergriffe möglich waren, also sprich in der Kneipe. Es gab ja auch eine ganze Reihe von Morden in der DDR, von rassistischen Morden, die meines Wissens von der Polizei nicht besonders engagiert angegangen worden sind. Und insofern würde ich sagen, nein, ich denke nicht, dass das, was wir nach 1989 und 1990 im Osten gesehen haben, eine direkte Folge der DDR war, sondern ich denke, dass es in Deutschland generell ein erschreckend breites, rechtes, radikales politisches Wollen gibt und dass sich das ausdrückt. In unterschiedlichen Systemen und unter unterschiedlichen Bedingungen halt auf eine unterschiedliche Art.
Im Augenblick haben wir eine Zeit, in der sehr viele Politiker höhere Chargen sagen, man habe das Problem des Rechtsradikalismus unterschätzt. Da fragt man sich, wie kann das sein?
Ich kann deren Blick weder teilen noch wirklich beurteilen. Also es gibt Leute, die beobachten, publizieren, alles ist nachzulesen. Jeder einzelne Mord, den irgendwelche radikalen Rechten oder Nazis begangen haben, ist auf irgendeiner Liste zu finden. Man muss schon aggressiv weggucken, um das nicht wahrzunehmen. Und wie jemand aus seiner politischen Partei, der sagt, ich habe das unterschätzt, ich bin nicht geneigt, das wirklich ernst zu nehmen.
Mit Ihrer kargen, unaufgeregten Erzählweise ist Ihr Roman ein Kontrastprogramm zu den blutrünstigen Gewaltorgien zunehmend vieler Fernsehfilme. Das ist jedenfalls meine Meinung gewesen. Empfinden Sie das ähnlich?
Also es gibt ja eine deutliche Tendenz, nicht nur in Film und Fernsehen, sondern auch schon seit langer Zeit in der Kriminalliteratur, physisch zu deformieren, also meterlang Därme aus Leibern zu ziehen und originell zu enthaupten und sowas. Ich bin mir gar nicht sicher, ob diese physischen Akte der Zerstörung die Leute oberhalb einer gewissen Gewöhnung überhaupt reizen oder noch erreichen. Ich finde es persönlich auch eher reizlos. Ich habe von vielen Leuten die Rückmeldung bekommen, dass das lange Kapitel in Morduntersuchungskommission, in dem der Mord an den mosambikanischen Vertragsarbeiter rekonstruiert wird, dass das Leuten unter die Bauchdecke gegangen ist und dass es ihre Fähigkeit zu ertragen zum Teil auch überstiegen hat. Ich habe, das ist erst ein paar Tage her, bei der Verabredung einer Lesung die Bitte der Buchhändlerin bekommen, dieses Kapitel doch bitte nicht zu lesen, weil es zu radikal sei. Ich denke, es gibt verschiedene Arten, das Physische zu betonen. Ich versuche das in dem Buch Morduntersuchungskommission in einer betont nüchternen Art. Da sitzen fünf Männer rund um einen Tisch und diskutieren den Mord, den sie gerade aufklären sollen. Mehr passiert dabei ja nicht. Das ist ein Gegenprogramm zu Därme aus dem Leib reißen, was ja auch geschieht. Und ich denke, ich muss es dem Publikum überlassen, von was es sich berührt fühlt.
Die Emotion, die wird ja durch etwas ganz anderes erzeugt. Nicht durch diese Gewaltdarstellung an sich, sondern über die Tat, dass so etwas passiert. Und das zeigt, wie gut sie das aufgebaut haben, wenn die entsprechende Reaktion beim Publikum da ist. Und ist etwas völlig anderes als diese, wie ich finde, sehr oft spekulative Art, Gewalt darzustellen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen, so wie Sie das formuliert haben. Langweilige Antwort.
Ja, nein, wenn Sie mir zustimmen, ist ja gut. Das heißt, ich habe das vielleicht richtig begriffen. Ihr Thema ist Anderssein, der andere, das Fremde. Könnte man das als Ihr Lebensthema bezeichnen?
Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich weiß, dass die Bücher, die ich bislang veröffentlicht habe, zum Teil ist mir das nicht recht zu sehr reduziert werden auf das Thema Rassismus, also das eine Form des Anderns, ja?
Nein, anders sein kann ja viel bedeuten.
Aber ich weiß auch, dass ein tatsächlich dauerhaftes Thema meiner Arbeit und meiner Wahrnehmung ist das Verhältnis zwischen den Kontinenten Europa und Afrika. Dabei lassen sich die rassistischen Bilder, die sich Leute in Europa von Leuten vom afrikanischen Kontinent machen, die lassen sich dabei nicht wegschneiden. Insofern spielt das immer wieder eine Rolle. Das Bild des anderen, das Bild der Leute, die draußen sind, nicht in der Mitte, das hat sicherlich mit diesem Thema zu tun, aber hat auf jeden Fall auch damit zu tun, dass ich selbst in einer Gruppe normalerweise eher draußen bin als in ihrer Mitte. Also ich bin niemand, der, sei es eine kleine Gruppe in einem Raum oder eine große Gruppe auf der Straße oder auch nur, nehmen wir den imaginierten Raum einer Gesellschaft, der sich da in der Mitte sieht, sondern weg vom Zentrum. Und das ist sicherlich auch ein sehr persönliches Motiv, das meine Bücher durchzieht.
Max Anners, vielen Dank.
Soweit also unser Krimi-Stipendiat. Einer der wichtigsten Filmkrimis überhaupt ist 100 Jahre alt, das Kabinett des Dr. Caligari. Gerade wurde das Jubiläum in unserer Filmbühne Caligari gewürdigt. Veranstalter war die Murnau-Stiftung, die den Film restauriert und damit ein Glanzstück des filmischen Kulturerbes gesichert hat. Die Live-Musik zum Stummfilm kam von der Band Trio Glycerin, eine präzise und atmosphärisch überaus geglückte Vertonung. Hören Sie das Schlussthema. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Der Krimi-März hat noch bis Ende des Monats Veranstaltungen im Programm. Das Fernsehkrimi-Festival dagegen ist schon beendet. Leider haben in Zeiten des Coronavirus viele geladene Gäste abgesagt, darunter auch Lars Becker, der vor allem mit seinen Nachtschicht-Krimis mit Armin Rohde und Barbara Auer viele Fans hat. Sehr bedauerlich, wir hätten den Drehbuchautor und Regisseur Becker gern getroffen und mit ihm über das Thema Gewalt in Fernsehkrimis gesprochen. Wegen der kurzfristigen Absage kommt nun das Fernsehkrimi-Festival in dieser Sendung nicht vor. Aber wir werden in Kürze ein längeres Gespräch mit der Festivalleiterin Katrin Ehrlich online stellen. Das ist dann zu hören unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Und wir unternehmen jetzt einen kurzen Ausflug ins Blaue Stunde-Archiv. Vor einem Jahr, anlässlich des Fernsehkrimi-Festivals, war der Thüringer Maler Harald Rainer Graz in Wiesbaden zu Gast mit seiner Ausstellung »Hinter den Spiegeln«. Zu sehen waren abgründige, rätselhafte Tatortmotive. Einige Bilder entstanden extra für das Festival. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem damaligen Interview während der Ausstellungseröffnung.
Diese Ausstellung ist ja sehr opulent. Haben Sie sich da von dem Fernsehkrimi-Festival inspirieren lassen?
Ja, von Krimis insgesamt. Also und Krimi an sich, also Film überhaupt, ist für mich ja ein Medium, was mir genauso als Quelle wie die Natur oder Literatur oder sowas einfach ständig zur Verfügung steht. Aber das sind jetzt keine direkten Einflüsse, die jetzt hier reingekommen sind. Also im Film und Fernsehen ist natürlich das Krimi-Genre ein wichtiges.
Hinter den Spiegeln heißt Ihre Ausstellung. Ja. Warum dieser Titel?
Weil ich denke, dass auch schon die Oberfläche eines Bildschirms oder eines Screens einfach wie ein Spiegel funktioniert. Ich sehe mich da drinnen. In übertragenem Sinne, im Wortwörtlichen natürlich auch, je nachdem wie es Licht ist. Aber hinter den Spiegeln findet aus meiner Sicht eigentlich immer das Eigentliche ab. Also dort ist das, was wir Leben nennen, wird dort verhandelt. Und so ist es eigentlich, glaube ich, auch im Krimi. Also auch wenn der Schlussvorhang gefallen ist, bin ich mir nicht sicher zu wissen. In den meisten Fällen, war das jetzt so? Ist das so? Ich weiß es nicht.
Der Maler hat Eindruck hinterlassen. Wir wollten mehr wissen vom Großmeister des Kopfkinos, wie sein Galerist ihn einmal so schön genannt hat. Grund genug, ihn im thüringischen Schmalkalden zu besuchen und zu fragen, Herr Graz, welcher Film läuft gerade bei Ihnen?
Das ist in der Form nicht einfach zu beantworten, weil es immer mehrere Filme sind, die laufen. Es ist jetzt nicht ein Film, der abläuft, aus dem ich mir jetzt irgendwie die Bilder, die ich da sehe, borgen könnte und könnte die dann benutzen oder nehmen, sondern es sind immer verschiedene Filme, die gleichzeitig laufen. Und die werden natürlich auch nicht unbedingt fertig, nicht jetzt wie beim Hessischen Rundfunk, ne? Wir fangen an, haben ein Ende, sondern das sind Sequenzen, das sind Teile, die laufen parallel, die beeinflussen sich untereinander. Und das ist eben Teil meiner Veranlagung. Ich will das nicht Begabung nennen, das klingt immer irgendwie so abgehoben. Ich habe eine Veranlagung dazu, alles in Bildern und durch Bilder zu sehen. Und manche Menschen, man kann ja nicht in den Kopf eines anderen hineingucken, jedenfalls nicht in die Gedankenwelt. Manche sagen eben, sie hören Dinge, sie reden im Kopf mit sich, sie sind möglicherweise auch mit Musik unterwegs, ganz sicher ist das mit vielen. Bei mir sind es immer Bilder. Und das ist schon von klein auf so gewesen. Und diese Bilder, die beeinflussen sich natürlich. Also die Wirklichkeit, wie sie sich mir durch meine Sinne widerspiegelt, was immer daran Wirklichkeit ist und was immer Vorstellung ist, ist das eine. Und was mein Kopf aus diesen Dingen macht oder entwickelt, man muss sich das vielleicht so vorstellen, wenn man das nicht hat, wie jemand, der also in der Nacht viel träumt, viele verschiedene Ebenen träumt und dann aber das Glück hat, dass die frühst wieder weg sind. Ah, jetzt habe ich es vergessen. Ich weiß nur noch, es war schön oder es war ganz furchtbar. Und bei mir ist es permanent da. Also ich kann die abrufen, wann ich will. Ich habe mittlerweile natürlich auch nach vielen Jahren das trainieren können, das abzustellen, mal für eine bestimmte Zeit. Da reden wir aber jetzt nicht von Wochen oder Tagen, sondern mal für ein paar Stunden. Und ansonsten sind Bilder immer für mich greifbar. Und das Schöne ist eben, dass ich aufgrund dieses Berufes, den ich ergriffen habe, in der Lage dazu bin, diese Bilder auch loszuwerden, dass ich mich persönlich entlasten kann davon. Und das ist aus meiner Sicht ein wesentlicherer Punkt, sich mit dieser Bildermacharbeit zu beschäftigen, als möglicherweise Techniken oder auch Können sich anzueignen, was ich unbedingt schätze und auch für notwendig erachte, dass man also ein gewisses Können hat in dieser Form, wie man sich ausdrücken möchte. Aber das kann niemals den Input ersetzen. Ich sage, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, Bilder machen zu wollen, wenn ich also ein Jahr nachdenken muss, was es für ein Bild sein könnte.
Ja, was ist denn der Input?
Das ist alles, grundsätzlich. Also auch natürlich das, was ich sehe, das, was ich höre.
Zum Beispiel die aktuelle Situation, politische Situation, ja, oder was im Allgemeinen Menschen umtreibt. Ist das ein Fundus für Ihre Bilder oder hat das damit gar nichts zu tun? Sind das ganz andere Art von Bildern?
Naja, es hat ja alles mit allem zu tun. Das ist immer nur eine Frage der Interpretation. Also ich sag mal, ein Baum ist ein Baum. Ja? Oder mit Magritte, ein Piep, eine Pfeife ist eine Pfeife ist eine Pfeife. Okay, aber die Frage ist ja, geht ja sicherlich nicht in eine andere Richtung, sondern sind es konkrete Dinge, die meine Bilder beeinflussen, die sie entstehen lassen im Kopf, wo ich dann sage, daraus lässt sich ein Bild entwickeln oder sowas. Das funktioniert nicht ganz so. Das ist ja auch so ein Punkt, weswegen ich sage, es ist immer eine politische Situation. Es ist immer eine Entwicklung. Es ist immer irgendwas im Außen. Und es ist auch immer irgendwas im Inneren des einzelnen Menschen und in meinem Inneren auch. Und dort sind eben Bilder, und die werden natürlich gespeist aus vielen Dingen. Die werden gespeist aus künstlerischen Bildern, also das heißt aus Filmen, aus Bildern, aus Fotos, aus Dingen, die man sieht, aus Dingen, die einen umgeben. Wir leben ja in einer medialen Welt. Es ist ja eben deswegen so, dass wir natürlich eine starke Reiz- und Bildüberflutung haben. Deswegen ist das Massenbild für uns natürlich auch überhaupt keine Form mehr, zu irgendeiner Wahrheit zu kommen. Es ist völlig Wurst, ob ich am Tag 10.000 sogenannte wahre Bilder sehe. Daraus entsteht keine Wahrheit. Das ist ja das, was dieser Irrsinn ist, zu glauben, je mehr ich in der globalisierten Welt den Menschen in Timbuktu erzähle von dem, was hier in Schmalkalden passiert und umgedreht, dass wir uns näher kommen würden. Nicht einen Schritt, im Gegenteil. Das Einzige, was uns verbinden würde, ist das Gleitmittel des Geheimnisses, die Poesie. Aber die Poesie haben wir ja grundsätzlich geäxt. Die ist nicht mehr da. Wir haben es ersetzt durch die Medien, wir haben es ersetzt durch das Internet, wir haben es ersetzt durch das schnelle Bild, durch die Übertragbarkeit. Wir brauchen die Poesie, um zur Wahrheit zu kommen. So verrückt, wie das klingt. Also es ist, Heller hat mal so schön in den 70er Jahren in einem seiner Lieder gesagt, André Heller, nichts bleibt wahr als das Erfundene, alles andere stiehlt die Zeit. Und ich glaube, solchen Sachen sollten wir uns peu à peu mal wieder bewusst werden, dass unsere Wirklichkeit nicht aus Brexit oder aus sonst was besteht, obwohl das alles abläuft. Unsere Wirklichkeit ist eine andere. Jeder von uns hat seine persönliche Wirklichkeit, seine anscheinende Existenz. Er ist jetzt da. Jetzt, in diesem Moment, lebt er. Das muss für ihn wichtig sein. Viel, viel wichtiger als irgendeine politische Nummer, als irgendwas. Dem haben wir uns entwöhnt. Für uns ist alles wichtig, was in der Welt passiert. Viele von uns können gar nicht mehr existieren, wenn sie nicht diese Medien anschalten und irgendwie angeblich live dabei sind, also in diesem Talmi-Studio. Deswegen sage ich, meine Bilder, die ich im Kopf habe, sind 10-mal mehr Realität und Wirklichkeit für mich, wie irgendwas, was mir Klaus Kleber abends auf dem Fernseher zeigt oder erzählt. Das ist für mich im Prinzip sozusagen die Anderswelt. Das ist für mich das Unreale. Und dort, glaube ich, können Menschen nicht miteinander kommunizieren. Deswegen klappt das ja auch mit der Kommunikation überhaupt nicht so, wenn ich mir mal die Verfasstheit der Welt angucke.
Die Anderswelt, das ist ein schöner Begriff.
Ja, das ist die Anderswelt, so wie ich sie sehe. Also für mich ist die existente Welt mein Inneres. Die ist real. Das ist meine Realität, in der ich lebe. Und ich gucke schon manchmal ganz erstaunt auf die für mich so absurde, anscheinend wirkliche Realität, die für mich aber wenig Wirklichkeit hat. Ich glaube wirklich, dass Menschen nur miteinander durch Poesie, durch die Geschichte, die sie erzählen, kommunizieren können. Und ich als Christ und gläubiger Mensch, wenn ich mir die Gleichnisse von Jesus nehme, die ja in ihrer kurzen literarischen Form, wie sie da sind, so prägnant und stichhaltig sind, wie man das ja selten bei irgendwelchen Schriftstellern schon gar nicht auf Bestsellerlisten findet, dann muss ich sagen, dann sind diese Dinge, die dort gesagt und geschrieben worden sind, ja, so voll von Poesie, dass sie für mich eine Wahrheit transportieren können. Und das meine ich mit dieser Poesie. Es nützt uns nichts, wenn wir auf irgendwelchen Konferenzen wieder unter dem Schutz von vielen Polizisten 1000 Leute zusammenholen, die sich gegenseitig erzählen, wer was wo falsch gemacht hat, wer von denen, die dort sitzen, der Böse ist und wer der Gute ist. Es wird nie zu irgendetwas Längerfristigem führen.
Und folgerichtig machen Sie auch keine politische Kunst?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich mache weder Politik noch mache ich politische Kunst. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Teil des menschlichen Zusammenlebens und der Existenz dadurch geprägt ist, dass der Mensch in Interaktion mit anderen ist, das ist Politik zum Teil, dann spielt das natürlich auch für die grundlegende Äußerung, wenn ich über den Menschen was sage, eine Rolle. Also Politik hat auch vor 3000 Jahren schon stattgefunden. Es ist in einer anderen Form gewesen. Und natürlich ist die Politisierung unseres allgemeinen Lebens, in der wir existieren, natürlich unerträglich geworden. Wir beschäftigen uns ja fast ausschließlich mit Politik. Und jeder erzählt dem anderen, wie es richtig wäre. Und jeder quatscht den anderen voll. Ich habe Ihnen ja schon mal gesagt, für mich wären fast paradiesische Zustände, wenn in Deutschland mal ein halbes Jahr nicht gequatscht würde. Und die Leute nicht versuchen, sich gegenseitig zu überzeugen, weil sie natürlich denken, was sie empfinden, sie denken, sie glauben, das Richtige ist. Und da gibt es für mich auch keine Guten und keine Bösen. Und überall steht, die müssen raus und die müssen raus. Ja, wer will sie uns denn abnehmen? Wo sollen sie denn hin? Egal von welcher Sorte. Die Leute müssen lernen, miteinander zu leben. Sie sind jetzt in dem Moment in ihrer Existenz. Und ihr Gegenüber, der viel mehr sie selbst sind, als sie das glauben wollen. Weil wir sind alle im Anderen drin. Und wir sind am Ende aller Tage alle eine Einheit. Egal wie sehr wir die anderen ablehnen und ihre Meinungen nicht mögen und sonst was. Wir sind eine Einheit. Und wenn wir da nicht wieder dahinter kommen und dass die Kommunikation zwischen dieser Einheit nicht über die Verpolitisierung und über die Verdenkung unseres Wesens laufen kann, sondern dass es eigentlich nur über die Poesie, und damit meine ich jetzt nicht die literarische Poesie, ja, die ist auch gruselig. Ich meine die Poesie, die jeder von uns in uns trägt, indem, dass er den anderen als sich selbst erkennen kann. Wenn wir das nicht finden, wir haben es manchmal gehabt, wir hatten es nie oft in der Menschheitsgeschichte, wir hatten es nie oft, aber wir haben es manchmal ein bisschen gehabt. Und das sind meistens diese Zeiten, wo irgendwie so Pflänzchen waren, wo so ein bisschen Licht geschienen ist zwischen uns.
Woran erinnern Sie sich?
Ich erinnere mich zum Beispiel an Verhältnisse, wenn man mal sagen muss, das Römische Reich ist ja durch viele, viele Kriege und Unterwerfungen und sehr, sehr viele boshafte Dinge im eigenen zu dem gemacht worden, was es ist, nämlich ein riesengroßes Weltreich, was die gesamte damalige Welt beherrscht hat. Und wir hatten dann einen Augustus, der nochmal durch eine ganz massive Säuberung ganz viele Leute weggeholt und umgebracht hat, angeblich um Frieden herzustellen und sowas. Sicherlich viel aus eigenen Gründen. Aber dann hatten wir plötzlich 200 Jahre diese Pax Romana, durch diesen augusteischen Frieden, wo wirklich eine Blüte war, wo im Prinzip alle Völker, die dazugehört hatten, weitestgehend eigene Freiheiten hatten, wo sie lernen konnten, wo die Römer weiter waren, was die gemacht haben in Kunst, Technik, Kultur, all diese Verfeinerungen, die vielen, vielen Leuten dort vieles gebracht hat und ohne diesen ausübenden Druck der Bevormundung. Das ist zum Beispiel so eine Phase, wo ich sage, da war vieles im Werden und hätte vieles sein können, ist nicht durchgelaufen. Wir haben im Prinzip in der abendländischen Kultur kaum, seit über 1600 Jahren, kaum eine Situation, wo man davon sprechen kann, dass irgendwo was aufgeblüht ist. Ich weiß, wenn die jetzt hier sitzen, so, da müsste man sagen, ja, Sie als Ostdeutsche haben doch 89 erlebt, die friedliche Revolution und was da alles so. Ja, natürlich habe ich es erlebt. In den Zeiten, wo ich zu der Zeit mal nüchtern war, fand ich es auch ganz nett. Ja, und nach anderthalb Jahren war dieselbe Scheiße da wie immer. Ja, also Politik, wie sie in Deutschland gemacht hat, wird und abläuft, interessiert mich nicht sehr. Die stößt mich ab.
Und wir kommen jetzt zu Ihrem Projekt, was Sie in Arbeit haben.
Ja.
Was ist das?
Ich habe vieles in Arbeit.
Mehrere Projekte.
Mehrere Projekte. Sie meinen wahrscheinlich die Arbeit als Kurator. an 100 Jahre Kunst in Thüringen oder als insgesamt, Maler was ich sagte.
Als Maler.
Als Maler. Wir sprachen schon
Sie
mal
sagen
darüber.
Sie sind ja nicht Künstler, Sie nennen sich nicht Künstler,
Nein.
sondern wie nennen Sie sich?
Ich bin Maler.
Maler.
Maler, ja. Und,
Sie nennen sich nicht Künstler, warum eigentlich?
Ich nenne mich nicht Künstler, weil dieser Begriff aus meiner Sicht unheimlich diskreditiert worden ist in den letzten 50 Jahren. Ich habe ja schon mal geäußert, dass ich schon der Meinung bin, dass ich eine völlig andere Auffassung habe darüber. Kunst hat aus meiner Sicht nichts damit zu tun, dass ich unheimlich betroffen bin über den Zustand der Welt, über die Verfasstheit des Menschen, über seine Bosheit, über alles das, was verkehrt läuft und was doch richtig laufen sollte. Und das soll jetzt die Kunst liefern. Das ist aus meiner Sicht eine Chimäre. Das ist auch, hängt auch damit zu tun mit der Manipulation des menschlichen Geistes. Und dann vor allen Dingen, der Geist ist nur eben auch mal leicht manipulierbar, aber mit der Manipulation der menschlichen Emotion. Und die menschliche Emotion wird natürlich durch diese Form von Kunst, wie wir sie jetzt natürlich seit geraumer Zeit permanent sehen, die braucht ja auch die Formen dazu. Die Malerei ist ja mittlerweile irgendwie verkommen zu irgendeiner Wanddekoration in der Sichtweise vieler Leute, die sich mit Kunst, Anführungsstrichen, offiziell beschäftigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist eben keine Kunst mehr, wenn ich mir die deutschen Pavillone in Venedig angucke. Entweder ist er leer, ne? Schön, das ist wenigstens noch ehrlich. Wir haben nichts, was wir reinstellen können. Oder wenn ich dann irgendwie an Migration erinnere, weil ich da irgendwie ein Stück Plexiglas gegossen habe. Das ist auch wieder Plastik, die die Umwelt versaut. Das sind dieselben Leute, die sowas herstellen, die dann auf einer Demo mit dem Schild rumrennen und dann wieder andere beschuldigen, dass sie die Erde kaputt machen. Also das ist alles für mich Form. Es gibt einen Philosophen will ich gar nicht mal sagen, Edward Tolle, das ist so ein New Age-Typ, der aber sehr intelligent über viele Sachen nachgedacht hat, der sagt, die menschliche Rasse unterliegt einem kollektiven Wahnsinn. Das kann ich eigentlich nur bestätigen. Er führt dazu heran, dass wir im letzten Jahrhundert über 100 Millionen unserer eigenen Art umgebracht haben. Und jeder, der sowas tun würde, würde, wie gesagt, den Knast nicht wieder verlassen mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Und wir denken, wir könnten fröhlich entwickelt 50, 60 Jahre später weitermachen und tanzen hier rum und sind eigentlich wirklich wie die letzten Trollos unterwegs. Und das bildet sich für mich an ganz, ganz vielen Stellen ab. Und dieses Grundgefühl macht natürlich auch Bild. Wenn Sie so wollen, ist das auch wieder politisch, aber ich möchte es nicht so verstanden wissen. Das ist mein Recht, weil ich das mache. Wenn das andere tun, geht es mich nichts an, können Sie es tun. Deswegen der Olymp, deswegen auch der Mythos, der sich in mir immer wieder schleift in vielen Formen. Und der Mythos, der geht eben von Zeus bis Mickey Mouse, der geht eben von der Pharma der modernen Kunst bis zu der Pharma des Entarteten, bis zu der Pharma dessen, was die Klassik ist, was auch Neoklassik ist, aber was auch ursprünglich ist, bis hin zu den Kinderspielen, zu den Reimen. Also grundsätzlich das, wo mich irgendwas anguckt, was mein kleines Stückchen Inneres berührt, traue ich dem Bild, was da kommt.
Das ist Ihr Thema.
Das ist mein Korrelativ, das ist mein Thema und das ist auch alles, was ich habe.
Harald Graz, vielen Dank.
Wenn Gäste in unsere Stadt kommen und sich eine Weile hier aufhalten, sind wir begierig auf ihre Eindrücke. Jan Kostin Wagner etwa, dessen Verfilmung vom Tage des letzten Schnees soeben beim Festival zu sehen war, sagte gerade, er habe Wiesbaden immer als schöne Stadt wahrgenommen, die zugleich aber hinter teilweise sehr stattlichen Fassaden Geheimnisse zu verbergen scheint. Und was meint Harald Graz und was meint Max Anners, der vor 3 Jahren schon beim Krimi-März erste Eindrücke hat gewinnen können?
Harald Graz, lassen Sie uns noch mal zum Abschluss über Wiesbaden sprechen.
Ja, eine schöne, schräge Stadt.
Das höre ich mit Vergnügen und Verwunderung. Was ist denn das Schräge an Wiesbaden?
Das Schräge an Wiesbaden ist das Gerade, die geraden Straßen, die geraden Häuserfassaden, dass alles so schön geputzt ist, dass selbst die Spielplätze alle tiptop in Ordnung sind. Ich war ja jetzt doch einige Tage so hintereinander am Stück in Wiesbaden, immer mal wieder in Vorbereitung dieser Ausstellung und dieses Festivalbegleitungsprogramms. Und da muss ich ja wieder sagen, ich komme ja aus dem Osten. Und ich bin ja sozialisiert worden in krümlichen Verhältnissen, also so wie der Westen da vielleicht 20 Jahre davor ausgesehen hatte noch. gucke immer mal so alte Folgen von irgendwelchen Krimis, ich habe die alle auf DVD, so der Kommissar und der Alte und Derrick, der ja nicht mehr ausgestrahlt wird vom ZDF, weil der ja, glaube ich, irgendwie mal bei der Waffen-SS als junger Mann war, das ist eben so. Die einen bei der Waffen-SS werden eben Literatur-Nobelpreisträger, die anderen werden nicht mehr ausgestrahlt. Das hat schon alles seinen Sinn, dass das so ist in Deutschland. Und wenn ich das so sehe, da fühle ich mich immer so an die DDR erinnert, aber von 89, nicht eben von 69. Und dann war das ja schon ganz oft so, ich bin ja von 89 an permanent unterwegs gewesen, Europa, habe Ausstellungen gemacht, eben natürlich auch viel im Westen. Und aber Wiesbaden jetzt war nochmal irgendwie was anderes für mich. Also ich finde, Wiesbaden ist eine schräge Stadt, wo vieles abläuft, was man so visuell empfinden kann, was wahrscheinlich gar nicht abläuft. Oder doch, ich weiß es ja nicht. Ich kann ja nicht hinter die Fassaden gucken, aber für mich war es eine spannende Stadt aufgrund dessen, dass es einfach so überschaubar und so ruhig war. Ich bin völlig ohne Angst durch diese Stadt gelaufen, von einer Ecke an die andere. Ich habe ganz viele nette Leute getroffen, aber aufgrund dessen, weil ich ja so komisch gucke, dann doch auch irgendwie merkte, dass da was pulst unter der Oberfläche, was immer das auch ist. Wir hatten ja auch ein Krimi-Festival, insofern war man ja eben ein bisschen auch gepolt in eine gewisse Richtung. Und ich habe ja mit Lust gehört, dass Wiesbaden ja schon sehr früh Filmstadt gewesen ist, dass dort Filme gedreht worden sind, dass dort Prototypen von Filmfiguren, wie zum Beispiel James Bond oder sowas, gedachten, entwickelt worden sind. Und ich habe so im Nachhinein, immer wenn ich mit dem Zug an die Stadt rangefahren bin, wieder weggefahren. Also wenn man auch so wegfährt, und hinten die Berge und die Stadt wird so klein und man fährt so hin. Ich hatte so das Gefühl, auch so ein bisschen was von einer Filmstadt. Also nicht von einer Stadt, wo Filme gemacht werden, sondern von einer Kulisse, von einer Filmkulisse. Da kann man das bei vielen Städten haben, aber bei Wiesbaden hatte ich das auch.
Haben Sie denn etwas gespürt in Wiesbaden, etwas Lebendiges?
Die Menschen. Überall, wo Menschen sind, die noch leben, spüre ich auch Leben, ganz klar. In Wiesbaden sehr schön.
Max Annas, erzählen Sie uns zum Schluss, was haben Sie als Krimi-Stipendiat in Wiesbaden vor?
Also ich habe verschiedene Sachen vor. Ich bin natürlich mitten in meiner normalen Arbeit. Und dann denke ich darüber nach, das ist Teil des Programms hier, was ich in den Fokus meiner Kurzgeschichte nehme, die ich hier schreiben werde. Und ich bin mir relativ sicher, weil das für mich passt, weil ich das in meinen Kurzgeschichten eigentlich immer aufgreife, dass es der öffentliche Raum ist. Und was ich bislang immer gemacht habe, ist, Geflüchtete im öffentlichen Raum auftreten zu lassen und Konflikte, in die sie geraten, die sie entweder auslösen oder provozieren. Und da bin ich natürlich gerade ganz am Anfang. Ich bin gestern erst angekommen, aber ich schaue mal, wo ich die hinstelle in Wiesbaden. Denn was mir vor 4 Jahren tatsächlich aufgefallen ist, als ich durch Wiesbaden spaziert bin, ist die Zweigeteiltheit der Stadt. Also ich habe das bei kurzen Spaziergängen als relativ drastisch empfunden. Und ich fühlte mich dabei erinnert an etwas, das ich in Südafrika gesehen habe. Da gibt es in East London, in der Stadt, in der ich gelebt habe, eine Straße, die heißt Buffalo Street. Und das rassistische weiße Narrativ heißt, hinter Buffalo Street fängt Afrika an. Das hat natürlich seinen Hintergrund da, wo die Stadt in der Apartheid-Logik als getrennt gedacht und auch aufgebaut geworden ist und tatsächlich afrikanische und Colored-Leute hinter Buffalo Street gewohnt haben. Aber das weiße Narrativ zeigt immer noch so auf die Stadt und sagt, erstens, dahinter beginnt Afrika und zweitens heißt das auch, ich gehe da nicht hin. Und ich muss gestehen, mit Blick auf die Schwalbacher Straße habe ich mich an East London und Südafrika erinnert gefühlt.
Aha, da werden wir doch mal sehen, wie sich Ihre Eindrücke bewahrheiten. Und dann werden wir im nächsten Jahr, Sie kommen ja nächstes Jahr wieder, um Ihren Kurzkrimi vorzulesen, dann werden wir ein Update machen und mal von Ihnen hören, ob Sie einen anderen Blick auf unsere schöne Stadt gewonnen haben. Und ob tatsächlich wir hier eine Apartheid haben oder nicht.
Ja.
Darauf sind wir dann sehr gespannt.
Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak. aus Anlass des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven mit dem Stück »O namenlose Freude« aus Fidelio, gespielt von einem Cello-Ensemble, das sich 2008 in Weimar gegründet hat. Und weil die damaligen Studenten an der Hochschule für Musik mit Vornamen Markus, Hanno, Lukas und Matthias heißen, haben sie ihre Gruppe kurzerhand die vier Evangelisten genannt.